Herzlich willkommen zum Kilometerfresser Podcast, der Radsport-Podcast. Alles rund um Training, Rennen und der Freude, Rad zu fahren. Powered by PMP Coaching.
Herzlich willkommen zum Kilometerfresser Podcast Nummer 1 in 2022. Erstmal Happy New Year.
Ein frohes neues Jahr auch von mir.
Genau, wir sind heute beim, was haben wir, den fünften Podcast? Vierter, fünfter?
Fünfter Podcast sind wir.
Genau, und wir haben heute die Themen, ja, Question and Answer. Da haben wir zum
wir haben zu Frage-Antwort-Spiel aufgerufen auf unseren Social-Media-Kanälen und haben auch einige tolle Fragen von euch erhalten und nachher dann auch noch eine Live-Auslosung, wenn wir alles beantwortet haben. Wir hatten ja dann, wir haben so ein kleines Goodie-Paket zusammengestellt und einer der Fragen wird das gewinnen, das werden wir gleich auch noch auslosen.
Und dann geht's weiter zum Silvesterlauf in Bonn, was auch gleichzeitig dann der Link zu unserem Trainingstipp sein wird.
Ja, ganz tolle Veranstaltung, die unter super Hygienemaßnahmen stattgefunden hat. Und es war echt toll, dass sie stattgefunden hat. Und wer es vielleicht ein bisschen verfolgt hat, Thorsten und ich haben uns da ein kleines Battle geliefert und vorweggenommen schon mal, ich habe gewonnen. und alles Weitere dazu dann gleich im Trainingstipp. Habt Spaß beim Zuhören. Ja, da sind wir wieder. Und los geht's mit dem Frage- und Antwortspiel, zu dem wir auf unseren Social-Media-Kanälen aufgerufen haben. Oder wie Thorsten sich gerade eben so schön verhaspelt hat, Question and Answer.
Genau. Dankeschön auf jeden Fall für die super Fragen. Wir starten mit der Melanie Rick. Sie hat folgende Frage gestellt. Meine Erfahrungen im Radrennsport sind bisher bei Rennen mit Kurzdistanzen. Jedoch im Sommer 2022 ist die Teilnahme an einem Radevent mit Marathondistanz von über 200 Kilometer und um die 5000 Höhenmeter angedacht, also schon ein ordentlicher Radmarathon. Wie bereitet man sich darauf am effektivsten vor, um die Distanz sowie die vielen Höhenmeter mit Anstiegen, die häufig im zweistelligen Prozentbereich liegen, zu schaffen und idealerweise im vorderen Drittel des Starterinnenfeldes ins Ziel zu kommen? Wie plane ich da ein Training? Wie regeneriere ich die nach den entsprechenden Einheiten am besten? Und was kann ich eventuell mental und an der Ernährung bei einem solchen Trainingspensum noch beitragen und so weiter. Also wirklich eine lange Frage.
Eine sehr komplexe Frage, und die ja natürlich auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, Thorsten, weil es ja wirklich sehr, sehr komplex ist und das wahrscheinlich schon alleine den Podcast-Rahmen heute sprengen würde.
Ja, genau. Wir wollen jetzt nicht ganz konkret auf Trainingsvorgaben hier drauf zu sprechen kommen, weil wir dafür eben einfach die Leute zu wenig oder auch gar nicht kennen. Das ist immer wirklich schwierig. Aber generell, wenn wir uns jetzt mal auf den Wettkampf beschränken.
Also du wolltest damit sagen, zum Beispiel jetzt Melanie kennen wir nicht. Und deshalb ist es natürlich jetzt wirklich schwierig, eine Aussage zu treffen, trainiere XY an Tag so und so. Das ist natürlich, dass man muss die Leute natürlich auch kennen.
Genau, deswegen vielleicht so ein paar Tipps für dich, Melanie. Es wäre natürlich ideal, wenn du deine anaerobe Schwelle kennen würdest. Vielleicht kennst du sie sogar basierend auf einem Leistungsdiagnostik oder wie wir ihn anbieten, einen Insight-Test, weil dann wäre unsere Empfehlung wirklich, an den Anstiegen unterhalb dieser Schwelle zu bleiben. Ebenfalls wäre es sehr gut für dich zu wissen, was du so für einen Kohlenhydratverbrauch bei gewissen Leistungen hast. Dann könntest du natürlich perfekt so eine Nutrition- und Pacing-Strategie planen. Aber wir können dir jetzt erstmal so als Anhaltspunkt geben, esse wirklich genug Kohlenhydrate. Auch, ich würde mich so an die 70 bis 80 Gramm da pro Stunde schon orientieren bei der Länge. Was eben unabhängig von Ernährung und Pacing, was eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist jede Energie, jedes Körnchen irgendwie zu sparen. Christian, da hast du, glaube ich, auch ein paar gute Tipps, oder?
Ja, also klar, gerade bei so Radmarathons, Gruppenstarts, wie bewegt man sich im Feld und wie komme ich um eine Kurve und wo kann ich da was sparen? Also wirklich, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine lange gerade, relativ flache Strecke oder leicht bergab, wenn man da alleine irgendwo rumfährt, da verbrennt man natürlich oder verbraucht man viel, viel mehr Energie. Also dann auch auf so Sachen dann achten, dass man sich rechtzeitig eine Gruppe sucht für lange gerade Ausstrecken. Also wirklich vielleicht auch die Strecke kennt und sich virtuell zumindest vorher schon mal angeguckt hat, wenn man sie nicht selber sogar schon mal abgefahren ist. Und sich vielleicht auch ein bisschen Hilfe von erfahrenen Fahrern sucht.
Genau, das war jetzt zum Rennen generell. Also an dem Berg nicht überpacen, möglichst unter der Schwelle fahren, genug Kohlenhydrate zu dir nehmen und clever fahren, Energie sparen, was Christian gerade sagte. Bezüglich der Vorbereitung, ganz kurz, ohne die genauen Details von dir zu kennen, bei so einer langen Marathondistanz ist es schon von Vorteil, wenn du eine gute Fettverbrennung hast. Deswegen würde ich definitiv einen Fokus auf Fettverbrennungsfahrten im Training machen. Dann, es sind viele Höhenmeter drin, trainiere wirklich auch Berge, also fahre Berge. Da kannst du auch Intervalle einbauen, Schwellenintervalle am Berge, K3, also kraftorientierte Intervalle am Berg. Wenn es sich einrichten lässt, mach vielleicht noch ein Trainingslager. Da hatten wir beim letzten Mal ja auch ein paar Tipps. Hör dir vielleicht die Podcast-Folge nochmal an. Da haben wir um das Thema Trainingslager und vor allen Dingen Berge da auch gesprochen.
Ja, ja, und dann halt einfach auch eine Konstanz im Training. Also nicht wirklich dann eine Woche nicht trainieren, dann die nächste Woche umso mehr, sondern versuch das gleichmäßig zu halten. Und wenn du dir keinen Coach nehmen möchtest, dann versuch doch wenigstens dir selber einen Plan zu machen oder irgendwie was Vorgefertigtes irgendwo zu finden, weil damit steht und fällt so ein Vorhaben mit der Vorbereitung.
Dann wünschen wir dir viel Erfolg bei dem Marathon.
Danke für deine Frage, Melanie. Die nächste Frage kommt von Annika. Annika möchte wissen, also im Sommer fährt sie mit drei anderen das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Und da wird sie ja etwa in 3-Stunden-Takt aufs Rad müssen. Und wie trainiert sie dafür am besten?
Ja, das ist auch eine Frage, die, sag ich mal, ganz konkret jetzt so nicht beantwortet werden kann, ohne einfach zu wissen, wo steht Annika jetzt im Moment von der Leistung her. Aber generell bei einem Viererteam, das heißt, man hat ungefähr eine Belastung immer von 1 Stunde, dann hat man wieder 3 Stunden Pause. Das hat man genug Zeit zu essen. Das heißt, da spielt jetzt die Fettverbrennungsrate, sage ich mal, nicht unbedingt die größte Priorität. Das heißt, hier sollte meiner Meinung nach der Fokus eher auf möglichst vielseitiges Training gelegt werden. Also alle Aspekte vom Training eben dann mal anpacken. Viel Berge fahren, der ja schon mal am Nürburgring gefahren ist, der weiß.
Viel Berge, steile Berge und da kommen wir eigentlich zu den gleichen Themen, wie wir sie gerade eben hatten. Die Struktur, die Erholung und die Konstanz müssen bei dem Training halt einfach stimmen. Dann gibt es natürlich auch noch neben dem Training bei einem 24-Stunden-Rennen besondere Herausforderungen. Das Licht, Licht muss in Schuss sein, wird auch Nachtfahrten geben.
Und am besten auch schon mal trainiert vorher, die Nachtfahrten. Ne?
Genau, das auch schon mal trainiert. Die Ernährung in dem Sinne von direkt nach deinem Stint immer was essen und natürlich auch so eine Abstimmung im Team ist nicht ganz so einfach. Wie macht man jetzt Sachen am besten? Und da kann ich dir was ans Herz legen. Und zwar mit Rad am Ring zusammen haben wir da so eine Videoserie gemacht. Die ist noch gar nicht draußen, aber die wird jetzt in naher Zukunft wird die rauskommen. Und sie war eigentlich schon für Rad am Ring letztes Jahr gedacht, was dann leider wegen der Pandemie nicht stattgefunden hat. Insofern werden diese Videos jetzt hoffentlich bald rauskommen. Und da geht es genau um diese Themen, dann auch Vorbereitung, Teammanagement, wie verhalte ich mich im Team wie trainiere ich auf ein 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, das wird eine sehr interessante Videoserie dann auch. Also was für dich, Annika, zum Angucken dann?
Genau, wird dir auf jeden Fall helfen.
Ja. Und dann noch natürlich ein Punkt noch dazu, die Ernährung auch vorher mal testen. Egal für welche Strategie du dich entscheidest, das vorher mal testen und nicht einfach erst am Renntag dann irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden, wie man sich bei so einem 24-Stunden-Rennen ernähren möchte.
Ja, generell Thema Ernährung bei Wettkämpfen ist generell so ein Thema. Ne? Jede Heutzutage hat fast jede Veranstaltung ihren eigenen Nutrition-Sponsor. Ist einerseits natürlich super, dass da so Firmen so Wettkämpfe unterstützen, aber das kann auch in die Hose gehen, wenn auf einmal da bei einem Wettkampf das erste Mal irgendein gewisser Riegel gegessen wird, irgendein Getränkepulver benutzt wird, was man vorher einfach nicht im Training getestet hat. Also da würde ich persönlich an so einem Wettkampftag kein Risiko eingehen, nur altbewährtes nehmen.
Ja, liebe Annika, danke dir für deine Frage. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Die nächste Frage kommt von Kruxi, Christian Kruxperger. Wenn ich eine Stunde Zeit habe und ich Intervalle mache, was macht am meisten Sinn? 3x10 Minuten oder 6x10 Minuten? Also eine sehr allgemeine Frage wieder, Thorsten.
Ja, sehr allgemeine Frage, aber auch wirklich eine sehr wichtige und interessante Frage, aber nicht so einfach zu beantworten oder eigentlich wieder mit dem Satz zu beantworten, der anfängt mit kommt drauf an. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Was wollen wir überhaupt mit Intervallen erreichen? Im Grunde genommen geht es darum, die VO2 Max zu erhöhen. Also eine VO2 Max, die kann einfach nicht hoch genug sein. Also man wird eigentlich selten oder so gut wie nie die Situation haben, oh, deine VO2 Max ist zu hoch, bitte seh zu, dass die niedriger wird. Das heißt, eigentlich Intervalltraining heißt, VO2 Max möchte man antriggern. Dann hat die VO2 Max aber noch so einen Gegenspieler, nennt sich VLA Max, was umgangssprachlich die, ja, sagen wir einfach mal, Fettverbrennungsrate ist. Das heißt, man kann anhand von der VLA Max erkennen, wie gut ist wirklich die Fettverbrennung, wie schonend geht der Athlet mit seinen Kohlenhydraten um. Und abhängig davon kann man die Intervallzeit auch ein wenig steuern. Beispiel, wenn du die VO2 Max erhöhen willst mit Intervallen, hast eine sehr, sehr niedrige VLA Max, also eine gute Fettverbrennung, dann kannst du wirklich kurze und intensive, höher angepeilte Intervalle nutzen. Das heißt, in deinem Beispiel wären es dann zum Beispiel die 4 oder 5 Minuten. Ist es umgekehrt und du hast eine sehr hohe VLA Max und du möchtest die vielleicht sogar auch noch runterbekommen für deinen Wettkampf. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt von der Melanie eben oder von der Annika. Dann machst du eher längere Intervalle, die nicht ganz so intensiv sind, also zum Beispiel die 10 Minuten oder 12 Minuten oder sogar 15 Minuten Intervalle knapp über der Schwelle. Also wie hier, es kommt drauf an, idealerweise wüssten wir jetzt genau, wie dein metabolisches Profil ist anhand von der Leistungsdiagnostik, dann könnten wir die Frage genau beantworten.
Ja, und genau in die Frage oder in dieses Spezialgebiet kommt auch noch eine Frage von Tobi Velo. Gibt es eine Form des VO2 Max Trainings, die speziell im Winter auf der Rolle Sinn macht? Und das ist ja dann im Endeffekt fast die gleiche Erklärung, Thorsten.
Ja, genau. Auch da leider wieder kommt drauf an. Idealerweise eine Leistungsdiagnostik vorher oder ein Insight-Test und dann weißt du genau, wo du stehst. Abhängig auch von deinem Zielwettkampf kann man dann überlegen, was man am besten macht. Aber auch hier bezüglich Rolle, fahr doch ruhig mal ein Zwift-Rennen, das ist ab und zu auch mal nicht verkehrt.
So, BNGG, der Alexander, hat uns eine Frage geschickt. Was haltet ihr von ketogener Ernährung? Und Thorsten, da hast du ja schon mal ein bisschen was mit rumexperimentiert.
Ja, da habe ich mit rumexperimentiert. Ist mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht als erstes als Erklärung, weil es häufig durcheinander gebracht wird. Also eine ketogene Ernährung oder den Körper in den Ketonzustand zu bringen, ist etwas anderes als eine Low-Carb-Phase oder ein Low-Carb-Training. Das ist eben ein ganz, ganz großer Unterschied. Daher vielleicht erstmal erklärt, was ist überhaupt eine ketogene Ernährung? Was ist die Ketose? Also eine Ketose bildet sich, wenn man sehr, sehr wenig oder so gut wie keine Kohlenhydrate isst und das über einen ziemlich langen Zeitraum sogar. Und dann greift der Körper irgendwann oder vielmehr die Leber bildet Ketonenkörper und nutzt diese dann eben als Energie. Das würden wir nicht empfehlen. Also ich habe es ungefähr ein Jahr lang getestet, um mit dem Hauptziel Fettverbrennungsrate zu optimieren. Ich habe da keinen positiven Effekt gemerkt, sondern eher, dass ich mich unwohl gefühlt habe. dass ich auch das Training nicht mehr so gewohnt durchführen konnte. Gerade intensivere Trainings waren eigentlich kaum möglich ohne Kohlenhydrate. Also von daher können wir eigentlich davon abraten. Ich weiß nicht, Christian, hast du Erfahrung gerade jetzt in der World Tour damals? Wie habt ihr das gehandhabt mit wirklich ketogener Ernährung?
Nee, also Low Carb, ja, wie du sagst, sehr, sehr sinnvolles Trainingsmittel, aber ketogen, nee, also Kohlenhydrate brauchst du allein schon nur zur Regeneration und das war wirklich nie ein Thema.
Ja, ja. Man hört es auch wirklich selten, dass es genutzt wird. Wie am Anfang erklärt, Low-Carb-Einheiten ist was anderes. Die machen gegebenenfalls Sinn, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Aber auch hier einfach für euch zum Tipp, wenn ihr Low-Carb-Fahrten einsetzt und das vielleicht auch erhöht einsetzt, um eine Fettverbrennung zu optimieren, also je mehr ihr diese Low-Carb-Kohlenhydrat-reduzierten Trainings durchführt, umso mehr müsst ihr aber auch bei den intensiven Trainings Kohlenhydrate zu euch nehmen, weil der Körper sonst doch wirklich schnell verlernt, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und aufzunehmen.
So, die Frage von Daniel. Wie sieht eine gute Saisonvorbereitung für dich aus?
Ja, auch das kommt drauf an, aber vielleicht, wir können ja einfach mal so ein bisschen erklären, wie wir das mit unseren Athleten machen. Also als allererstes stellen wir den Ist-Zustand, versuchen wir rauszukriegen. Das machen wir in der Regel mit einem Leistungsdiagnostik oder einem Insight-Test, weil wir dann einfach wissen, okay, wo steht jetzt gerade der Athlet? Dann überlegen wir uns, was sind seine wirklichen Zielwettkämpfe? Dahingehend überlegen, okay, was braucht er denn auch abhängig von seinen Ergebnissen im Insight-Test? Wo wäre er idealerweise? Dann, ja, wann sind die Wettkämpfe? Dann überlegen wir uns, ob man gegebenenfalls Trainingslager oder ja, Zeiten einbauen kann, wo erhöhtes Training möglich ist. Das muss nicht immer wegfahren sein, das kann auch zu Hause sein. Da haben wir ja im letzten Podcast schon mal was drüber gesprochen. Ja, und dann ganz, ganz wichtiges Thema, den Alltag. Wirklich Alltag verstehen und so eine Art Trainingsgerüst aufbauen, was wirklich auch machbar ist, weil das ist ein großer Fehler.
Es muss halt einfach funktionieren. Genau. Es bringt ja nichts, wenn wir da jetzt Träumereien planen. Wichtig ist wirklich die Zielsetzung. Was ist dein Ziel? Ist es einfach nur eine Verbesserung von gewissen Werten? Ist es an Tag XY der und der Wettkampf, da möchte ich meine Höchstform haben, oder ist es sogar eine Saison, die über mehrere Wettkämpfe geht? Das ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung. Also das sind so die Parameter.
Richtig, genau. Dann Ruhephasen sollten nicht zu kurz kommen. Wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird und leider jetzt keine Antwort, wo du jetzt direkt sagst, okay, das kann ich jetzt für mich nutzen, aber wüsste jetzt leider nicht, was ich anders jetzt für eine Antwort geben könnte hier. So, die nächste Frage kommt von Harry Heckmann. Kann man eine grobe Pauschalaussage machen, wo circa das Leistungsniveau eines World Tour Profis in Watt pro Kilogramm auf einer Stunde gesehen beginnt? Ja, Christian, wie der Zufall es will, haben wir hier einen Ex-World Tour Fahrer. Wie sieht das dann nur? Wie sah es bei dir aus? Willst du es verraten?
Ja, also ich kann da mal ein paar Werte natürlich in die Runde schmeißen. Aber es ist halt pauschal ist es halt natürlich schwer zu sagen. Also ich bin, was mir so im Kopf geblieben ist, gerade bei so einem bei einem Zeitfahren sind mir jetzt direkt zwei. Das eine war ein Bergzeitfahren im Giro. Mhm. Da bin ich 460 Watt im Schnitt gefahren, damals um die 80 Kilo rum, also 5,5 Watt.
Wie lang war das Zeitfahren ungefähr?
Ungefähr eine Stunde. Also das kommt dann ganz gut hin. Aber ich behaupte auch, dass man selbst dann als guter Amateur in einigen Phasen des Rennens doch sehr oft mitkommen kann. Also selbst wenn du keine so hohe Watt pro Kilogramm hast. Es entscheidet sich dann wirklich immer erst, wie man so schön sagt, die Spreu vom Weizen hinten raus, wenn es schwer wird.
Nach mehreren Tagen, ne? Bei Rundfahrten.
Auch nach mehreren Tagen, wie ist die Erholung? Also ins Profi-Sahsein spielen so viele Faktoren mit rein und auch natürlich eine gewisse Rennintelligenz. Wenn du Rennen einfach besser lesen und erkennen kannst, kannst du durchaus auch ein Rennen gewinnen, wenn deine Watt pro Kilogramm vielleicht gar nicht so extrem hoch sind. Ja, also guter Bergfahrer, da sind wir mit Sicherheit bei 6 Watt und ja, so bei 5,5 Watt, da kann man schon einer der besten Helfer werden, wie man ja da sieht.
Ja, genau. Genau, also kann ich auch nichts ergänzen, außer wie gesagt, was eben echt oft, wie Christian es angesprochen hat, vergessen wird, ist, also wenn man auf den reinen FTP oder anaeroben Schwellenwert da schaut, die reine Zahl, die sagt eben nicht alles aus. Es kommen doch so viele andere Sachen.
Ja, an. Also zum Beispiel bei mir jetzt, ich habe nie die mega krassen Leistungstests rausgehauen. Also die waren gut. Aber es gibt halt Leute, die können halt Leistungstests fahren, aber die können dann halt nicht im Rennen umsetzen. Ich war eher so immer der Renntyp, der das dann halt auch umsetzen konnte in einem Rennen halt selber.
Ja.
Und ähnlich sieht es dann auch mit meinen 5,5 Watt pro Kilogramm aus, die ich halt mal getreten habe. Ist vielleicht nicht die krasseste Leistung überhaupt, aber ich konnte halt ganz gut im Rennen umsetzen und das Rennen halt lesen.
Ja, und nach 3 Wochen am letzten Tag im Zeitfahren immer noch fahren. Ne? So ungefähr. Okay, gut. Danke für die Frage, Harry. Die nächste Frage kommt von Nico Landgraf. Nico fragt, wie groß ist der Mehrwert durch Training mit Powermeter gegenüber Training über Herzfrequenz? Ich denke da nicht an die Top 100 beim Ötzi, sondern eher an diejenigen ab Platz 1000. Ist das ein gut strukturiertes Training über Herzfrequenz gesteuert und vielleicht sogar sinnvoller, als Geld in Material zu stecken? Christian, du kennst, glaube ich, noch ziemlich gut die Zeit, wo es noch keine Powermeter gab. Ne?
Ja, also ich kann mich noch dran erinnern. Mein erstes Powermeter, was ich dann mal irgendwann bekommen habe, habe ich auch eher als Tacho benutzt, als wirklich als Powermeter, weil ich noch gar nicht wusste, was man damit alles anfangen kann. Ja, prinzipiell jetzt zur Frage von dem Nico. Ja, natürlich ist es möglich, ein Training über Herzfrequenz zu steuern, aber es ist sinnvoll, einen Powermeter zu haben. Warum ist es sinnvoll? Es gibt ja einfach noch einen weiteren Parameter und kannst die Herzfrequenz dann mit dem Parameter Power vergleichen. Warum? Die Power ist etwas, du trittst an, du fährst dein Intervall, es ist sofort da und du fährst da, wo du sie haben willst. Die Herzfrequenz, die braucht ein bisschen Zeit. Die braucht es ist von jedem Fahrer zu Fahrer unterschiedlich, wie lang jetzt die Reaktionszeit von so einer Herzfrequenz ist. Zum einen kannst du dann sehen, sagen wir, du sollst 400 Watt fahren, sagen wir jetzt einfach mal die 400 Watt, bis deine Herzfrequenz die gleiche Stufe erreicht hat, die Zeit sagt dir, wie frisch du bist. Und wenn das halt zu lange dauert, dann kann man auch mal sehr gut darauf schließen, dass du halt einfach müde bist und ein bisschen mehr Ruhe brauchst. Andererseits kann es natürlich jetzt passieren, du fährst Intervalle nur mit der Herzfrequenz, du fährst halt viel zu schnell los am Anfang und kannst dann halt hinten raus das Ziel gar nicht mehr erreichen. Insofern ist halt das Training mit dem Powermeter sehr, sehr genau und sehr akkurat und gibt uns halt einfach noch viel mehr Vergleichsmöglichkeiten. Und mal ehrlich gesagt, so teuer sind sie jetzt auch gar nicht mehr wie am Anfang. Da waren sie natürlich wirklich schweineteuer, Powermeter.
Ja.
Sag mal so, zum Anfang so ein Powermeter auf der linken Seite, ein Arm reicht vollkommen aus. Da sind wir bei 300 bis 500 Euro. Ich denke, da gibt der ein oder andere viel, viel mehr für so ein Aero oder sonst irgendwas Laufradsatz aus. Also ich denke, es ist eine sinnvoller Kauf, wirklich.
Genau. Ich würde auch sagen, es hat wirklich, wie Christian sagte, einige Vorteile. Christian hat jetzt ein paar Trainingsvorteile da angesprochen, aber auch fürs Rennen selber. Ich meine, du schreibst hier, dass du einen Ötztaler fahren willst. Ich sag mal, viele von euch, die den vielleicht nicht kennen, da reden wir also wirklich um was 10, 11, 12, 13 Stunden, je nachdem, wenn du jetzt schreibst, um Platz 1000. Und da macht natürlich auch eine Pacing-Strategie eine entscheidende Rolle und das kann man natürlich perfekt mit einem Wattmesser machen. Über Puls ist das immer schwierig, du bist nervös, du hast den Puls am Anfang ziemlich hoch und ja, von daher lieber einen Powermeter kaufen anstelle von Carbon-Laufrädern, aber auch nicht den Kopf in den Sand stecken und den Radsport aufhören, wenn du jetzt sagst, dass das Geld für einen Powermeter nicht da ist. Also Radsport geht auch ohne Powermeter.
Die nächste Frage ist vom Andreas Lai. Hallo zusammen. Zum einen würde mich interessieren, ob ihr eine Verpflegungsempfehlung für lange Ausfahrten habt. Ich habe oft das Problem, dass ich nach Ausfahrten von mehr als 100 Kilometern mich sehr lange sehr platt fühle und egal wie viel ich auf der Fahrt zu mir genommen habe.
Ja, interessante Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, wenn wir jetzt nicht genau wissen,
was ist viel?
Was ist viel für dich? Wie schnell ist er gefahren? Nicht einfach zu beantworten, deswegen versuche ich mal so ein bisschen pauschal zu antworten. Also die Chance ist, wenn du dich schlapp fühlst nach Natur, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, es ist muskulär, das heißt, du bist wahrscheinlich zu intensiv gefahren, vielleicht intensiver, als du gewohnt bist. Beispiel nach einem Wettkampf fühlt sich jeder schlapp, obwohl er genug gegessen hat. Die zweite Sache ist, du hast vielleicht doch zu wenig Kohlenhydrate gegessen. Da vielleicht mal so als Anhaltspunkt für dich, weil das eben doch auch öfters unterschätzt wird. Das heißt, selbst wenn du jetzt eine 4 Stunden Fettstoffwechseltour machst, sagen wir einfach mal, du fährst 100 Kilometer in einem schönen, lockeren Fettstoffwechseltraining, dann selbst in dem Training verbrauchst du teilweise bis zu 60, 70, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also je höher deine Leistung ist, tendenziell auch je mehr Kohlenhydrate. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Christian. Das heißt, selbst Christian, sag ich mal, in dem Fettstoffwechseltraining, er muss da was essen. Ansonsten fühlt auch er sich nach dem Training schlapp. Also auch da Vermutung ist, wahrscheinlich doch zu wenig gegessen. Können wir jetzt so nicht richtig beurteilen, ohne es genau gesehen zu haben. Auch da mein Tipp, starte wirklich nicht mit leeren Kohlenhydratspeichern, weil so eine Vorbereitung auf so eine Tour fängt schon vorher an, nicht erst während der Tour. Dann während der Tour genug Kohlenhydrate essen, ganz grob gesagt, orientiere dich da vielleicht einfach mal so an 50 bis 80 Gramm pro Stunde, dann hast du auf jeden Fall genug. Und ganz wichtig, nach der Ausfahrt direkt Kohlenhydrate, ein bisschen Eiweiß essen, das hilft auch ein bisschen dagegen, dass du dich schlapp fühlst. Recovery-Getränk eventuell, da vielleicht noch ein ganz guter Tipp von Christian, habe ich nämlich durch ihn gelernt. Wir haben nach dem Training schon mal öfters in der Tanke angehalten und ich war erst erstaunt, mit welchem Getränk er da immer rauskam.
Ja gut, einen Kakao, den haben wir nicht danach, sondern auch manchmal dann im Training zu uns genommen. Ja, wenn es halt, bevor ich mir jetzt einen Snickers dann oder sonst irgendwas reinhaue, du hast halt, du hast Eiweiße drin, du hast Zucker drin, der ist schnell verfügbar. Also eigentlich alles das, was du brauchst, um dann schnell noch weiterzufahren und dein Training fortzusetzen.
Genau. Ja, Andreas, damit hoffen wir, haben wir dir zumindest erst schon mal grob die Frage beantwortet.
Und das beantwortet dann ja eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen mit die Frage von dem Patrick Kuhn. Habt ihr eine Faustregel, wie was man bei einer Ausfahrt von circa 75 Kilometern essen und trinken sollte? Ist ja im Endeffekt genau das Gleiche.
Ja, ist nicht so einfach zu beantworten, weil wie sieht die 75 Kilometer Tour aus? Wie intensiv war die? Das ist ein bisschen eine offene Frage, vielleicht auch hier einfach mal pauschal so ein Anreiz, Gedankenanreiz für euch. Ihr müsst, wenn es wirklich ein Training ist, seht nicht nur die einzelne Trainingseinheit, sondern seht auch mal so ein bisschen die Einheiten, die danach folgen. Als Beispiel, wenn es jetzt eine Freitagseinheit ist, dann könnt ihr die mit Sicherheit auch durchaus ohne Kohlenhydrate einigermaßen überstehen, aber dann wird wahrscheinlich die Samstag- und eventuell sogar die Sonntageinheit ein bisschen drunter leiden, weil eure Kohlenhydratspeicher leer
und
sind.
Und ein weiterer Fehler, der halt gemacht werden kann, ist halt eine Einheit ohne Kohlenhydrate komplett zu fahren, weil dann die sogenannte Heißhungerattacke danach bekommt, weil man sich einfach leer gefahren hat. Also wirklich darauf achten, dass ihr in jedem Training eure Kohlenhydratzufuhr habt.
Ja, genau. Und wenn ihr mit einem Coach zusammenarbeitet, sage ich mal, dann wird der schon gezielte Einheiten einbauen, wenn es sinnvoll ist, ohne Kohlenhydrate oder mit reduzierten. Aber ansonsten, wie Christian sagt, spart nicht an den Kohlenhydraten.
Ist ja wie bei uns, alle Athleten bekommen die Kohlenhydrate auf Todays Plan geschrieben, was sie genau zu sich nehmen sollen.
Ja, genau. Also wir arbeiten vielleicht auch da einfach mal für euch zum Hintergrund. Wir arbeiten mit den Ergebnissen unserer Insight-Tests, wo wir genau sehen, bei welcher Leistung werden wie viel Gramm Kohlenhydrate benötigt und auch abhängig von den geplanten Trainings und auch den Trainings davor und danach geben wir wirklich grammgenau teilweise auch Angaben zu Kohlenhydraten. So könnten wir zum Beispiel, wäre der Andreas live von uns ein Athlet, so hätten wir jetzt die Einheit analysieren können, hätten genau gewusst, wie viel Kohlenhydrate hätte er verbraucht, wie viel hat er zu sich genommen und hätten dann vielleicht eine bessere Antwort drauf geben können. Die nächste Frage kommt von Michael Lieberts. Welche Tipps, Empfehlungen würdet ihr mir als absoluter Anfänger mit auf den Weg geben? Wie steige ich vernünftig in den Radsport ein?
Ja, also wenn du ein Rad hast, was ja die Voraussetzung ist, Sitzposition einstellen, bestimmen lassen. Am besten von einem Profi, zumindest jemanden, der sich sehr, sehr gut damit auskennt und der dir vielleicht sogar schon bei der Kaufberatung dann zur Seite stehen kann, weil natürlich da auch oft Fehler passieren können mit falschen Rahmengrößen. Und das Ganze ist ja auch sehr, sehr wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Ja, und wenn das geschehen ist, dann raufs aufs Rad und einfach Spaß haben erstmal, ohne vielleicht großartig drüber nachzudenken. Und wenn es denn dann Spaß macht, das Radfahren, dann Ziele setzen, vielleicht ein bisschen konkreter anfangen, auch übers Training nachzudenken. Die Ziele könnten Rennen sein oder einfach neue Strecken, die du bei dir in der Region entdecken kannst. Vielleicht kommst, ja.
Ja, genau. Wichtiges, ganz wichtiger Punkt, wirklich Spaß haben, Geduld haben, mach dich nicht verrückt, wenn du anfängst. Und gerade, wenn du dann das erste Mal mit Leuten fährst, die werden mit Sicherheit erstmal stärker sein. Vielleicht nicht unbedingt jede Trainingseinheit mit den Leuten in der Gruppe, sondern vielleicht auch einfach mal den Fokus auf lockere Ausfahrten alleine legen und dann vielleicht ein, zwei Mal in der Woche die Gruppenausfahrt, wo es eben noch was intensiver wird. Und dann, ja, willkommen im geilsten Sport der Welt. Ne?
Ja, das war's. Ganz lieben Dank für eure Fragen. Und was haben wir noch nicht gemacht? Die Verlosung haben wir noch nicht gemacht. Wir haben hier, hört ihr das Rascheln? Könnt ihr das hören? Wir beschreiben das ein bisschen. Wir haben hier alle eingegangenen Fragen vor uns verteilt.
Fragenschnipsel.
Und Applaus für Thorsten. Er darf die Glücksfee spielen.
Ja,
und zieht jetzt den oder die Gewinnerin unseres Pakets.
Ich mische nochmal. Ich nehme die.
Ein kleiner Schnipsel, also eine kurze Frage.
Und die Gewinnerin ist die Tina Krüger.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Tina.
Ja, jetzt ist die Tina natürlich eine, von der haben wir leider die Frage nicht beantwortet. Ich würde sagen, das holen wir jetzt noch schnell nach. Ich glaube, die ist nämlich schnell zu beantworten, weil ich weiß, dass du da schon mal was Erfahrung mit hast. Tina fragt, hey, seid ihr auch schon mal mit dem Rennrad und dem Baby-Anhänger unterwegs gewesen?
Ja, das bin ich tatsächlich. Da musst du halt drauf aufpassen, auf die Qualität des Babyanhängers, beziehungsweise vor allem auf die Kupplung. Weil es gibt diese Federn. Ich hatte ganz früher mal einen mit so einer Federkupplung und das war so ein richtig schwammiges Fahrverhalten. Und den letzten, den ich jetzt hatte, das ist dann so ein bisschen festere Kupplung, das hat sich dann schon besser gefahren, ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei.
Das heißt, Fahren damit und Training damit, das ist schon zwei unterschiedliche Sachen, oder?
Ja, also meine Fahrten haben sich auf Kind wegbringen zur Tagesmutter begrenzt. Mhm. Dann habe ich den Anhänger dort stehen lassen, bin dann habe mich mit meinen Jungs getroffen, hier mit Niki Arndt und Phil Bauhaus sind wir dann eine Runde trainieren gefahren. Und wenn das Training fertig war, war es dann meistens schon wieder Zeit, zur Tagesmutter zu fahren und meine Tochter abzuholen. Ja, und die Jungs, die waren echt begeistert, dass ich dann immer hinten diese kleine Kupplung, das ist ja noch dieses kleine Metallstück hinten am Rad, meinst du, es ist Wahnsinn, wie du hier deinen Tag taktest, so ungefähr. Also super Sache. Für ein richtiges Training kommt natürlich auch darauf an, wie dein Kind das so mitmacht, so ein richtiges Training und da mehrere
und wie schwer
Stunden,
das Kind ist.
Und da mehrere Stunden da natürlich locker drin bleibt, sitzen bleibt. Aber was ich auch schon gemacht habe, laufen gehen sind diese Anhänger ziemlich gut für. Du kannst halt für beides benutzen. Da habe ich es sehr oft benutzt, schnell umgebaut, vorne noch ein weiteres Laufrad dran und du kannst es als Jogger ziemlich gut benutzen, der einen echt geilen Geradeauslauf hat. Ja, insofern die Anschaffung lohnt sich eigentlich.
Ich weiß vielleicht noch als Ergänzung von mir, also ich habe keine Erfahrung damit, ich weiß aber, dass der Hans-Peter Schumacher, also von HP Sporthandel hier in Stotzheim, dass der das häufig einsetzt. Deswegen, Tina, vielleicht einfach mal bei ihm nachhören, vielleicht kann er dir da eins empfehlen und dir da wirklich Tipps geben. Der fährt sogar mit dem Mountainbike durchs Gelände damit, habe ich gesehen.
So, liebe Tina, ich hoffe, wir konnten dir mit der kleinen Einschätzung zu Babyanhängern da ein bisschen weiterhelfen. Also definitiv Daumen hoch und machen. Und ja, dir viel Spaß mit dem kleinen Goodie-Paket, so ein kleiner Verpflegungsbeutel. Ich denke, du hast ihn ja gesehen im Internet, was da alles drin ist. Und ja, viel Spaß damit. Und ja, wir werden dich über Social Media kontaktieren, um es dir zuzuschicken.
Kommen wir zu der monatlichen Kategorie, die wir haben, der monatliche Trainingstipp. Ja, heute ein bisschen abstrakt, sagen wir mal so.
Ja gut, es ist ja nichts Neues, dass wir beide Fans davon sind, nicht immer nur auf dem Fahrrad zu sitzen, sondern auch andere Sachen zu machen. Haben wir schon drüber gesprochen, dass ja auch Wandern ein Teil unseres Trainings sein kann, wenn dir das Spaß macht. Und genau das Gleiche ist mit dem Joggen. Und ja, wir haben uns einfach mal angemeldet beim Silvesterlauf, kamen über Umwege, über den Laufladen in Bonn, wo die zwei Eigentümer bei uns beim Charity Ride mitgemacht haben. Und dann hieß es halt, ja, wollt ihr nicht bei uns auch noch mitlaufen? Und so kam dann halt die Challenge, dass ich den Thorsten herausgefordert habe, dass er eh keine Chance hat, mich zu schlagen, was sich dann ja auch als wahr herausgestellt hat. Ja, und dann sind wir 10 Kilometer Anschlag gelaufen an Silvester.
Genau, das erste Mal in meinem Leben. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Christian dann gewinnen lassen, einfach damit er mental wirklich auch nicht irgendwie immer so gestärkt ins neue Jahr läuft. Nee, Quatsch. Also ich hatte wirklich keine Chance, muss ich zugeben. Ich war überrascht, wie schnell Christian laufen kann, obwohl ich habe aber auch gesehen, du hast die letzten Wochen doch viel Lauftraining bei dir eingebaut.
Ja, ich habe aber auch, also über das ganze Jahr, das liegt halt auch mit meinem Job halt einfach zusammen, wenn ich unterwegs bin, die Laufschuhe kann ich immer schneller einpacken, ja. Als jetzt halt mein Fahrrad.
Und
das
ist jetzt halt auch, ne?
Genau, und das ist jetzt halt auch so der Tipp für euch, wenn ihr mal beruflich unterwegs seid, dann packt euch halt die Laufschuhe ein, die kann man halt auch mal schnell im Handgepäck verstauen, eine Shorts und ein T-Shirt mit rein und schon kann man ein bisschen was trainieren. Klar, es ist nicht das Gleiche und man muss es auch verkraften können.
Ja, die Gelenke einfach schon dran gewöhnen, das ist ja das Wichtige.
Also nicht einfach bei Vollgas anfangen, so wie ich jetzt, weil ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich auch Muskelkater jetzt gehabt, weil es ist halt einfach so, wenn ich einen Wettkampf laufe, dann setze ich mir ein Ziel. Mein Ziel war, ich bin an der Steinbach-Talsperre schon mal 35 Minuten gelaufen. Das wusste ich, das war jetzt nicht mehr.
Für 10 Kilometer?
Ja, für 10 Kilometer. Das war jetzt nicht mehr, glaube ich, nicht mehr möglich. Da habe ich mich selber das Ziel gesetzt, unter 40 Minuten zu laufen. Und war vielleicht ein bisschen weit hinten in der Startaufstellung und bin erstmal losgespurtet mit einer 3:30 und habe dann schnell einsehen müssen, dass das dann vielleicht doch ein bisschen zu schnell war und hat sich dann halt auf diese 4:10, 4:15 so runtergependelt pro Kilometer. Ja, und habe halt versucht durchzuziehen, aber schneller, als ich halt sonst jetzt in meinem Training gelaufen bin. Und ich kann euch sagen, es tat weh und so langsam hört es auf, weh zu tun.
Ja. Ja, also mein Ziel war einfach heil ankommen. Nee, jetzt Spaß beiseite. War eine gelungene Veranstaltung, wirklich cool gemacht. Dafür auf jeden Fall schon mal nochmal Dankeschön an den Laufladen Bonn. Zusammengefasst für euch als Trainingstipp bedeutet das, wirklich denkt auch mal so ein bisschen out of the box, was gerade im Winter, was so Alternativtraining angeht und baut Laufen mit in den Trainingsplan ein. Also wir machen das für unsere Athleten, versuchen wir es zumindest, ist natürlich ein bisschen abhängig davon, wie kommen sie mit Laufen klar und wie viel Lust haben sie wirklich drauf.
Motivation, jetzt wie zum Beispiel der Silvesterlauf, natürlich war ich davor dann motivierter zu trainieren. Weil ich wusste, es geht um was, ich darf auf gar keinen Fall gegen Thorsten verlieren. Insofern Motivation aus so Sachen schöpfen, um dann halt das dann auch wieder in sein Training zu übernehmen. Ganz große Sache.
Ja, genau. arbeiten, ich meine, mein Trainingsplan schreibt Christian und ich habe regelmäßig so Koppeleinheiten drin, zumindest jetzt in den Wintermonaten. Das heißt, wir können mal so ein Beispiel nennen, ich meistens sind es 45 Minuten Laufen, manchmal so ein Athletik-Run mit was Athletikübungen dazwischen und danach ist oft dann noch so eine Fettstoffwechseleinheit auf der Rolle von ja, 2 Stunden, manchmal so ein bisschen Trittfrequenzen mit drin, ist ein geiles Training und ja.
Effektiv, man kann in einer kurzen Zeit natürlich sehr, sehr gut die Reize setzen für die Weiterentwicklung und gerade bei Thorsten, der ja nicht so viele Wettkämpfe im Jahr hat, können wir auf das Radspezifische ein bisschen später im Jahr dann setzen und jetzt halt einfach wirklich die neuen Reize im Winter.
Genau. Vielleicht noch als letzten Tipp, muss ich nämlich leider selber feststellen, spart nicht an einem vernünftigen Laufschuh. Das heißt, wenn ihr wirklich vorhabt, ins Lauftraining einzusteigen, geht echt in einen vernünftigen Laufladen und lasst euch da beraten. Das werden euch eure Gelenke danken.
Und was ich jetzt noch erfahren habe, ich meine, ich bin kein Lauf, weiß nicht viel über Laufen, aber es gibt ja tatsächlich Schuhe, angeblich sollst du damit 5 bis 6 Sekunden den Kilometer schneller laufen, Carbonsohle ist da drin, beziehungsweise eine Carbonfeder ist da drin, habe ich mich ein bisschen drüber informiert, hatte auch schon echt überlegt, ob ich mir vor dem Wettkampf noch einen kaufen soll. Fand ich aber interessant, also die Technik ist nicht nur bei uns im Radsport, sondern auch im Laufsport und anscheinend dann ja überall mit drin, also war wirklich interessant.
Du hast so einen Schuh nicht, ne? Beim Laufen. Das heißt, ich kann es jetzt nicht darauf schieben.
Darauf darfst du es nicht schieben. Danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, diese besondere Folge mit Frage und Antwort hat euch gefallen. Ja, lasst uns gerne einen Daumen hoch da oder abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Und wir sagen auf Wiedersehen. Euer
Thorsten
und Christian. Macht's gut. Bis Ciao. In einem Monat.
Das war's mit dem Kilometerfresser-Podcast für heute. Wenn's dir gefallen hat, lass uns einen Daumen hoch da oder abonniere unseren Kanal. Bis dann. Dein Christian
und dein Thorsten.